Ups, er steht nicht mehr so richtig. Naja, dagegen gibt es ja inzwischen die kleinen blauen Tabletten. Aber ist damit das Problem wirklich gelöst oder steckt mehr dahinter?
Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt und Apotheker, Professor der Medizin mit Schwerpunkt Arzneimittel, Prävention und Gesundheitsförderung. Es ist wieder Sonntag, 15 Uhr, Zeit für eine neue Episode des Podcasts Gesünder mit praktischer Medizin. Wie immer geht es um ein wichtiges Gesundheitsthema mit praktischen Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Und vorbeugen ist immer wichtiger als heilen oder gar Arzneimittel einzunehmen.
Ja, heute geht es um Erektionsstörungen oder sogenannte erektile Dysfunktion. Warum ist es wichtig? Weil es häufig ist. Männer zwischen 40 und 70 Jahre sagen zu 52%, dass sie manchmal unter Erektionsstörungen leiden und 10% regelmäßig. Und es geht weit darüber hinaus, was das Sexleben betrifft, denn es ist ganz, ganz wichtig, ein Frühzeichen für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das haben die OnTarget und Trascent-Studie gezeigt. In Nachbefragungen nach 2 und 4 Jahren hatten Männer mit Erektionsstörungen ein doppelt so hohes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und das Risiko dafür stieg auch mit der Schwere der Erektionsstörung. Daher wird auch der Penis die Antenne des Herzens genannt. Und die Risikofaktoren sind eigentlich die gleichen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nämlich Rauchen, Diabetes und Bluthochdruck. Daneben gibt es auch noch einige Arzneimittel-Nebenwirkungen, die dann Erektionsstörungen verursachen können. Es ist zum Glück kein Tabuthema mehr, sondern man muss offen darüber sprechen und es muss früh angegangen werden. Ja, und ich freue mich wieder, als meinen fast schon Stamm-Interview-Gast Dr. Med. Christoph Pies begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Urologie aus Stolberg in Nordrhein-Westfalen und Autor zweier schöner medizinischer Ratgeber zur Männergesundheit bzw. Urologie. Das eine heißt, was passiert beim Urologen? Und das andere ist der Männer-TÜV. Was sind eigentlich Erektionsstörungen?
Als Erektionsstörung wird definiert, wenn ein Mann über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten in mindestens 2 von 3 Versuchen keinen befriedigenden Geschlechtsverkehr ausführen kann. Das heißt,
so was sehr wissenschaftlich ausgedrückt.
Das ist wissenschaftlich ausgerückt. Also 2 von 3 Mal funktioniert es nicht, weil die Erektion nicht kommt oder zu früh wieder verschwindet und das über einen längeren Zeitraum, dann spricht man von einer Erektionsstörung. Wenn zwischendurch einfach mal sozusagen einmal es nicht funktioniert, dann muss man nicht gleich zum Arzt rennen.
Vielleicht müsste man kurz erklären, was passiert eigentlich bei einer Erektion?
Ja, bei einer Erektion werden über den auslösenden Reiz Botenstoffe, Neurotransmitter losgeschickt, die im Penis zur Freisetzung von bestimmten Stoffen führen, die dann zu einer Entspannung der Muskelzellen in den Blutgefäßen führt. Dadurch strömt mehr Blut in den Penis ein und die blutabführenden Venen werden abgedrückt, sodass dann halt im Penis das Blut gestaut wird.
In so einer Art Schwamm praktisch.
Genau, der Penis ist ein Blutschwamm, der von einer ganz festen, lederartigen Hülle, dem Schwellkörperhülle, umgeben ist. Und wenn da Blut einfließt und nicht abfließen kann, kommt es zu dieser harten Erektion.
Hm. Das heißt, bei dieser mechanisch ausgelösten Erektionsstörung ist eigentlich die Libido, also Sex haben zu wollen, und auch die Orgasmusfähigkeit, das an sich ist unbeeinträchtigt. Ja. Nur eben dieser mechanische Vorgang des Einströmens von Blut, das funktioniert nicht mehr richtig.
Ja, die Erektionsstörungen haben ja viele verschiedene Ursachen. Und die meisten Ursachen gehen mit einer erhaltenen Libido einher. Also wir haben sehr, sehr oft Durchblutungsstörungen. Wir haben häufig Nervenschäden durch Zuckerkrankheit, Bandscheibenvorfälle, ähnliches. Wir haben bei jungen Männern sehr oft psychogene Ursachen. Aber natürlich gibt es auch Ursachen, die mit einer reduzierten Libido einhergehen, beispielsweise ein Testosteronmangel, auch relativ häufig.
Und wie häufig kommt das vor, diese Erektionsstörung?
Also erstaunlicherweise haben wir schon bei Männern unter 40 Jahren gar nicht so selten Erektionsstörungen. Bei Männern ab 50 oder 60 ist es jeder dritte bis vierte Mann, der unter Erektionsstörungen leidet. Bei den 70-Jährigen schon jeder zweite.
Und bei den Jüngeren, also unter 40, da sind es aber dann in der Regel nicht diese körperlichen Ursachen, sondern eher die psychischen.
Selten. Wir haben schon mal einen jugendlichen Diabetiker, der dann schon sehr früh an Erektionsstörungen leidet, oder ein junger Mann, der einen Bandscheibenvorfall hat. Ja, aber in der Regel sind das in meiner subjektiven Wahrnehmung auch deutlich zunehmend ganz junge Männer oft, die dann mit Aufnahme der Sexualität getriggert durch die aktuelle Medienlandschaft einen massiv übersteigerten Erwartungsdruck an sich selbst äußert und dann dadurch in so eine Art Teufelskreis reinkommt. Denn die Erektion wird gesteuert, das muss man sich so vorstellen, durch zwei Nervensysteme, den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist unser Fight-and-Flight-System, also kämpfen und fliehen.
Ja.
Und der Parasympathikus ist Rest-and-Digest, also ausruhen und verdauen. Entspannen, da müsste man im Prinzip entspannen, müsste man die Sexualität noch mit dazu nehmen.
Ja.
Also das Nervensystem.
Und wenn ich praktisch zu nervös bin, dann bin ich auf der falschen Seite vom Nervensystem.
Und durch diese Nervosität wird der Sympathikus aktiviert und dann kommt man in den Teufelskreis. Je mehr man dann drüber nachdenkt und sich unter Druck setzt, umso weniger funktioniert das.
Dann entspannen sich auch die Blutgefäße nicht.
Richtig.
Also aber letztlich psychische Ursache. Du hattest ja noch gesagt, wie man dann auch gut unterscheiden kann, ist es eher eine psychische Ursache oder nicht, wenn das Masturbation noch funktioniert oder nächtliche Erektion, dann weiß man, an der Erektion liegt es nicht.
Es ist wie bei vielen Dingen in der Medizin, das meiste kriegt man im Gespräch raus. Und kommen halt junge Männer zu uns und möchten eine organische Abklärung haben, weil es halt nicht gut funktioniert. Und mit ein paar einfachen Fragen kann man eigentlich schon ausschließen, ob es organisch ist oder nicht. Wenn es bei der Masturbation normal funktioniert, ist die Organfunktion per se intakt, oder wenn nächtliche Erektionen auftreten, ist eigentlich bewiesen, dass an dem normalen Erektionsablauf nichts falsch ist.
Jetzt gibt es ja noch den Ausdruck, gerade weil Erektionsstörungen mit dem Alter häufiger auftreten, mit Rauchen vergesellschaftet sind, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter, der Penis als Antenne des Herzens.
Ja, das ist immer so ein schönes Schlagwort, aber es ist ein extrem wichtiger Punkt, weil der Penis wirklich ein Frühwarnsystem für Gefäßschäden ist. Und das haben mehrere Studien belegt, dass Herzinfarkte und Schlaganfälle im Schnitt 2 bis 3 Jahre nach dem Einsetzen der Erektionsstörung, wenn es eine Gefäßursache hat, auftreten.
Also es geht nicht nur darum, praktisch kommen wir nachher darum, durch medikamentöse oder andere Maßnahmen diese Erektionsstörung wieder zu korrigieren, sondern es wirklich ernst zu nehmen als ein absolutes Frühwarnzeichen.
Ja.
Mit deinem Blutgefäßsystem ist was dramatisch nicht in Ordnung und das muss man in den Griff kriegen.
Also der Klassiker ist beispielsweise der 50-jährige Raucher, der in der Jugendzeit angefangen hat zu rauchen und dann mit 50 so langsam Erektionsstörungen bekommt. Der kommt zu mir, möchte eine Pille haben, dass das wieder funktioniert, und möchte so weiterleben wie bisher.
Ja.
Und mit dem muss man ganz, ganz ernst reden, weil der fährt gerade ohne Bremsen den Abhang runter. Das macht zwar Spaß, den Abhang runterzufahren, aber unten kommt irgendwie eine Betonmauer oder ein Baum. Und das muss man den Leuten klar machen: wenn er jetzt nicht seinen Lebenswandel ändert, wird das in 2, 3 Jahren halt Folgeschäden wie beispielsweise Herzinfarkt, Schlaganfall nach sich ziehen.
Und dann gibt es auch noch Arzneimittel, muss man auch erwähnen, die praktisch als Nebenwirkung die Erektion beeinträchtigen. Da gehören zum Beispiel die Beta-Blocker zu, die zwar den Blutdruck senken, aber kleine Blutgefäße paradoxerweise verengen und dadurch eben dann zur Erektionsführung stören können. Und was man sehr oft hört, du wirst es vielleicht erlebt haben, dass Patienten dann den Beta-Blocker 2 Tage bevor sie zum Internisten gehen, damit der Blutdruck kontrolliert wird, nehmen, damit der Blutdruck beim Arzt normal ist, und nach dem Arztbesuch den Beta-Blocker wieder absetzen, weil sie eben gemerkt haben, der Beta-Blocker verursacht bei ihnen eben diese Nebenwirkung. Das ist natürlich ganz, ganz schlecht, weil sie dann praktisch zu 95% der Zeit einen erhöhten Blutdruck haben mit all den Risiken. Dann sollten sie das lieber sagen und auf ein anderes Blutdruckmittel. Das machen ja nicht alle Blutdruckmittel, aber das kommt
relativ häufig vor als Nebenwirkung, nicht?
Ja, also Beta-Blocker sind der Klassiker unter den Medikamenten, die dann auch eine Potenzverschlechterung bewirken. Und deshalb ist, denke ich, auch bei Beta-Blockern die Compliance, also die Einnahmetreue der Medikamente, gerade bei Männern sehr, sehr schlecht.
Hm. Was würdest du denn dann, du hattest ja gerade erwähnt, als wichtige ärztliche Untersuchungen vorschlagen, wenn ein Patient zu dir kommt, also eben nicht nur den Quick-Fix, Viagra oder irgendwas verschreiben, sondern schon ein bisschen eindringlicher untersuchen?
Ja, wie gesagt, das ausführliche Gespräch ist sicherlich die Grundlage schon mal jeder Diagnostik. Und dann muss man einfach die Basisuntersuchungen machen, den Blutdruck messen, den Blutzucker bestimmen, grob neurologische Untersuchung machen. Und damit hat man eigentlich schon die wichtigsten Faktoren abgeklärt.
Wichtig, Rauchen ausschließen.
Rauchen natürlich,
Übergewicht.
Das gehört zur Anamnese dazu. Ja, genau. Und dann empfehlen wir den Patienten auch immer, dass man mal den männlichen Hormonspiegel, den Testosteronspiegel bestimmt, weil das durchaus auch ein häufiger Grund sein kann. Das ist dann meistens auch mit einer reduzierten Libido verbunden, aber ein Testosteronmangel macht auch Potenzstörungen.
Mhm. Und bei all diesen Erkrankungen, Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes und so weiter, sagt mir, dass Ernährung eine Rolle spielt, kann man das auch praktisch für Behandlung oder Vorbeugung von Erektildysfunktion sagen?
Ja, das ist also im Prinzip ganz einfach, was für den ganzen Körper gesund ist, ist auch für die Blutgefäße und für die erektile Funktion gesund. Und da gelten ja so die klassischen Ernährungsempfehlungen. Wenn man sich daran hält, tut man dann auch für seine Blutgefäße in dem Bereich was Gutes.
Also diese mediterrane Diät.
Genau, die mediterrane Diät wird da klassischerweise empfohlen. Interessant ist auch, da gab es jetzt kürzlich eine Studie, die zeigte, dass zum Beispiel Olivenöl, das ja reich an einfach ungesättigten Fettsäuren ist und entzündungshemmende Bestandteile enthält, einen sehr stark schützenden Effekt für die Blutgefäße und das Herz-Kreislauf-System hat und auch als Nebeneffekt den Testosteronspiegel etwas erhöht und somit das Risiko von Potenzstörungen verringern kann. Allerdings war hier eine wöchentliche Dosis von etwa 9 Esslöffeln Olivenöl notwendig, um diesen Effekt in der Studie zu erzielen.
Naja, und wenn man das mit Ernährung schafft, dann könnte es sogar sein, dass durch die gesunde Ernährung auch der Blutdruck und das Übergewicht senkt. Dann braucht man vielleicht irgendwann sogar gar nicht mehr die Blutdruckmittel. Also es ist generell als Vorsorgemaßnahme sehr gut. Und man soll wirklich erektile Dysfunktion nicht als ein isoliertes Symptom sehen, sondern wirklich als für den Mann einen der wichtigsten Herz-Kreislauf-Frühwarnsignale.
Ja, und da es ja auch viel mit Lebensqualität zu tun hat, also 90% der Männer geben ja auch an, dass sie unter der erektilen Dysfunktion leiden. Ja, ist ja ein Leidensdruck da.
Ja.
Also unter ihrem Bluthochdruck leiden sie ja wahrscheinlich gar nicht so sehr, aber darunter leiden sie schon und da kann man dann schon auch angreifen und sagen, jetzt ist der Punkt, wo man auch den Lebensstil insgesamt was ändern kann. Ja. Nützt ja nichts, wenn ich bei einem Fahrrad, was ein kleines Loch im Schlauch hat und immer Luft verliert, immer nur nachpumpe, also praktisch Viagra gebe, sondern man muss an die Ursache ran und dieses Loch reparieren.
Aber du hast gerade angesprochen, wenn dann eben die Entscheidung kommt, dass man eben doch mit Arzneimitteln unterstützt, zumindest zeitweise, dann kommen eben so Arzneimittel wie Viagra zum Zuge.
Ja, da müsste man vielleicht erstmal kurz sagen, also wir sprechen immer von Viagra, da gibt es natürlich mehrere Mittel, die heißen als Obergruppe PDE5-Hemmer, also die hemmen ein bestimmtes Enzym, die Phosphodiesterase 5. Und dieses Enzym ist im Körper verteilt, aber es kommt ganz besonders im Penis vor, diese PDE5. Und die kann man dann ganz gezielt hemmen und dadurch kommt es halt zu einem vermehrten Einstrom von Blut in den Penis. Und da gibt es mehrere Präparate. Das klassische ist das Sildenafil. Das
vielleicht ganz kurz noch, Herr Unterbrecher, da gibt es eine nette Anekdote zu. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Es gibt viele Anekdoten dazu.
Das Viagra wurde ja eigentlich entwickelt für koronare Herzkrankheit.
Ja, und Lungenbluthochdruck.
Ja, es war aber nicht so erfolgreich für koronare Herzkrankheit. Aber was dann während der Studie auffiel, ist, dass die Patienten teilweise es nicht eingenommen, sondern es gehortet haben, weil den Männern irgendwann diese Nebenwirkung, die verstärkte Erektion, aufgefallen ist. Mhm. Und dann entschied sich damals Pfizer, es in der Entwicklung nicht weiter zu verfolgen für koronare Herzkrankheit, sondern eben bei erektiler Dysfunktion.
Und dass es in einer dreifach höheren Dosis damals getestet wurde, als es jetzt für die erektile Dysfunktion angewendet wird, finde ich auch sehr interessant. Ja, ich war noch kurz dabei, die einzelnen Präparate zu nennen. Also wir haben das Sildenafil, das ist das Viagra. Wir haben das Vardenafil unter dem Handelsnamen Levitra auf dem Markt und wir haben das Tadalafil, bekannt als Cialis. Das unterscheidet sich insofern ein bisschen von den beiden anderen, weil es ein etwas längeres Wirkfenster hat. Das heißt also, man nimmt es ein und hat dann ein längeres Zeitfenster von etwa 48 Stunden, um aktiv zu werden.
Dann die Wochenendpille.
Die Wochenendpille. Ne? Es wird immer, also es werden ja mehrere Dinge im Volksmund verwechselt. Also Viagra ist kein, ich sage jetzt immer Viagra, meine aber alle PDE5-Hämmer. Viagra ist kein Aphrodisiakum, also es hat keinen Einfluss auf das Lustempfinden. Und wenn wir sagen, eine Wirkdauer von 4 bis 6 Stunden, heißt das nicht, dass man über 4 bis 6 Stunden eine Erektion hat, sondern das ist das Zeitfenster, in dem man aktiv werden kann, wo dann die Wirkung von Viagra durch einen sexuellen Reiz aktiviert werden kann.
Und dann gibt es ja für Patienten, die keine Tabletten einnehmen wollen, noch andere Maßnahmen, die dann nicht medikamentöser Art sind. Da gibt es einmal die Schwellkörper-Autoinjektion, also dass man sich selber in den Penis injiziert, Gut-Therapie, ja. Vakuumpumpe und eine Schwellkörperprothese. Ich denke, das sollte man auch noch erwähnen.
Ja, also Dinge. Das klingt jetzt alles ganz, ganz furchtbar.
Ja.
Deshalb sind da schon ein paar erklärende Worte notwendig. Also zum Beispiel bei der Schwellkörperinjektionstherapie ist auch medikamentös. Da wird ein Mittel, Alprostadil heißt das. Ist
auch ein gefäßerweiternder Stoff.
Ja. Wird mit einer hauchdünnen Nadel, also wirklich so dünn wie beim Diabetiker, der sich seine Insulinspritze täglich macht oder mehrfach täglich, wird dann in den Schwellkörper dieses Mittel eingespritzt. Und das wirkt extrem zuverlässig. Und wenn der Patient das einmal gelernt hat und die große Scheu davor verloren hat, sich diese hauchdünne Nadel in den Schwellkörper zu setzen, ist das wirklich ein effektives und zuverlässiges Verfahren. Ja, also da kann man auch so ein bisschen die Angst der Menschen verstehen, aber die kann man auch, wenn man es mit dem Patienten ein-, zweimal so praktiziert hat, wir machen da die ersten Anwendungen dann immer unter Anleitung sozusagen, der geht also dann praktisch mit seiner Erektion aus der Praxis nach Hause, aber das wirkt dann sehr zuverlässig.
Es gibt ja mindestens 2 Schwellkörper, links und rechts.
Genau, oder? Die sind aber so miteinander verbunden, dass man die Spritze nur in eine Seite setzen muss und dann halt beide Schwellkörper damit aktiviert werden.
Genau. Dann gibt es noch eine Vakuumpumpe.
Ja,
ich glaube, davon hältst du nicht.
Davon halte ich nicht viel, weil die Idee ist halt die, dass man in so einen Vakuumzylinder den Penis hineinlegt. Über eine Pumpe wird dann Blut in den Penis reingesaugt. Und über einen Ring an der Peniswurzel wird dann der Blutabstrom verhindert. In der praktischen Anwendung zeigt sich das meistens als nicht handhabbar. Also die meisten Männer bringen das Ding zurück, weil es einfach in der Handhabung zu umständlich ist.
Aber was erstaunlicherweise doch ganz gut ist, hast du mir erzählt und funktioniert, ist die Schwellkörperprothese. Das konnte ich mir erst gar nicht so richtig vorstellen, aber wenn du es mal erklärst, klingt es eigentlich machbar?
Ja, also eine Schwellkörperprothese ist praktisch ein Silikonschlauch, der in die beiden Schwellkörper eingebracht wird und der mit Flüssigkeit gefüllt wird, die aus einem Ballonreservoir, was im Bauchraum gelagert wird, gefüllt wird. Das heißt, man hat im Schwellkörper die beiden Silikonschläuche, man hat im Hodensack eine Pumpe. Und man hat
sind die Hoden dann, die werden dann entfernt?
Daneben, der Hoden liegt neben dem Hoden, die Pumpe. Das ist durch die Haut gut tastbar und gut zu betätigen. Und man hat im Bauchraum dieses Ballonreservoir. Und über die Pumpe am Hodensack kann man die Flüssigkeit aus dem Ballon bei Bedarf in die beiden Schwellkörper einpumpen und nach dem Geschlechtsverkehr wieder ablassen, die Flüssigkeit, und damit den Druck wieder rauslassen.
Also, ist praktisch
also ein rein mechanischer Vorgang, der den Nachteil hat, dass die Schwellkörper unwiderruflich und für immer zerstört werden. Das heißt also, wer einmal eine Prothese bekommen hat, kann danach nie wieder also sollte die explantiert werden müssen, hat danach kein normales Schwellkörpergewebe mehr. Also ist unwiderruflich und die haben eine relativ hohe Anfälligkeit. 25% dieser Prothesen müssen irgendwie repariert, ausgetauscht oder manchmal sogar entfernt werden. Aber trotzdem ist die Zufriedenheit der Leute mit einer funktionierenden Prothese recht hoch.
Ja, ich denke, dann haben wir, glaube ich, alle riesigen, alle wichtigen Dinge abgehakt.
Ja. Kurze Zusammenfassung. Impotenz ist häufig. Wenn man das Wort Impotenz überhaupt benutzt, auf erektile Dysfunktion ist häufig. Es ist sehr ernst zu nehmen als Frühwarnsystem für andere Erkrankungen und es kann in der Regel sehr gut geholfen werden.
Und man soll es sehr, sehr ernst nehmen.
Ja.
Deswegen auch ein Thema für Frauen, die sich um ihren Ehemann sorgen. Da geht es nicht nur um Sex, sondern es geht wirklich um die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Danke dir.
Danke auch.
Und bevor ich das Wichtigste nochmal kurz zusammenfasse, wie kommen wir in Kontakt, zum Beispiel für Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Es gibt zwei aktive Gruppen inzwischen. Dort poste ich auch mehrmals pro Woche aktuelle und valide Infos zu allen Themen. Eine Facebook-Gruppe, da ist dann der Link zum Beitreten in den Shownotes. Und auch eine Telegram-Gruppe inzwischen, da ist auch der Link in den Shownotes. Und Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben an harald.schmidt@mac.com. Und meine Bitte an Sie, wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte in Ihrer App oder im Web, zum Beispiel auf iTunes. Auch gerne mit einem kurzen schriftlichen Kommentar und natürlich 5 Sternen. Und teilen Sie ihn, laden Sie Freunde dazu ein, so lernen noch mehr Menschen diesen Podcast kennen.
Ja, und der heutige Pharma-Song lautet passenderweise Viagra. Da gibt es viele, viele Lieder zu. Ich habe mich für System Band entschieden. Das gefiel mir musikalisch am besten aus dessen 2006er Best-of-Album Les Grandes Voix, die tollen Stimmen. Und das Zitat ist, als Meister habe ich nicht verstanden, aber Viagra, Viagra, Viagra kommt ziemlich oft vor. Und nochmal ganz kurz zusammengefasst, auch von mir. Also, Erektionsstörungen sind häufig kein Grund, das schamvoll nicht beim Arzt zu erwähnen. Es ist heilbar und vor allem es ist vorbeugbar. Die Hauptrisikofaktoren sind Rauchen, Diabetes und Bluthochdruck. Und ganz, ganz wichtig über das Sexleben hinaus, es ist die Antenne des Herzens. Und Erektionsstörungen sind meist das letzte, wichtigste Alarmsignal vor einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. Das war's für heute. Nächste Woche geht es dann um Schilddrüsenhormone, insbesondere die Übertherapie damit. Es ist nämlich, das wird viele überraschen, das am häufigsten verordnete Arzneimittel. Tschüss.